Deutschlandfunk. Der Tag.
Ein großes Freundschaftsversprechen hat es da heute im Bundestag gegeben. Vielleicht sogar eine Liebeserklärung. Zu Gast war der britische King Charles III. Der hat sich allerdings auch nicht gescheut, auch unangenehme Themen beim Namen zu nennen.
Natürlich gibt es auch Rivalität. Ich denke da besonders an die Begegnungen zwischen unseren Fußballmannschaften.
Manch einer wird sich jetzt vielleicht fragen, was es da überhaupt zu lachen gibt. Fußball, großes Thema, oder kann man vielleicht drüber streiten, ob großes Thema oder nicht. Völlig unbestreitbar sind aber Krieg und Frieden und auch der Klimaschutz große Themen. Und das alles ist heute Mittag vorgekommen bei der Rede im Bundestag. Analysieren wir gleich genauer. Und ja, wir arbeiten auch raus, warum das überhaupt so interessant ist, dass der britische König im Bundestag gesprochen hat. Und wir haben noch ein anderes hochemotionales Thema.
You're telling me that the day after we made a video asking people in DC to talk about the Willow Project, a congressman brought it up on the House floor?
Alex Harhaus ist das, einer der Gegner des Willow Projects in den USA. Einer, der vor allem mit seinem TikTok-Protest bekannt geworden ist. Das Video eben zum Beispiel millionenfach geklickt. Riesige Mengen Erdöls lagern in Alaska unter dem Eis. Vielleicht aber nicht mehr lange. Und diese Pläne sorgen für Wut. Schauen wir uns auch gleich genauer an. Und das ist der Tag. Heute, am 30. März 2023. Ich bin Sandra Schulz. Hi. Vorab der kleine Disclaimer. Mein persönliches Interesse an Königshäusern weltweit hält sich in allerengsten Grenzen. Ich habe 0 Königstassen in meinem Küchenschrank. Und doch habe ich mich heute Morgen auf unserer Redaktionssitzung ganz schnell davon überzeugen lassen, dass der Auftritt des britischen Königs im Bundestag heute ein interessantes Thema ist. Dass Charles III. Vor seiner Krönung nach Deutschland gekommen ist, das gilt ja als Zeichen besonderer Verbundenheit. Und ja, ein kleines bisschen feierlich habe ich mich dann vorhin auch gefühlt, als Bundestagspräsidentin Bärbel Baas Worte gesagt hat, die im deutschen Parlament nun wirklich Seltenheitswert haben.
Eure Majestät, Sie haben das Wort.
Okay, ein Applaus und das ans Mikrofon treten, das schneide ich jetzt ein bisschen.
Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist eine große Ehre, heute bei Ihnen zu sein. Meine Frau und mir bedeutet es sehr viel, dass wir auf meiner ersten Auslandsreise als König nach Deutschland eingeladen würden.
König Charles III. Heute also im Bundestag zu Gast. Und ich habe mir jetzt Friedbert Meurer ins Studio geholt. Er war bis 2020 Korrespondent in London für den Deutschlandfunk. Ist jetzt unser Abteilungsleiter hier im Aktuellen. Vor allem ist er aber jahrelanger, jahrzehntelanger Politikbeobachter. Damals als Hauptstadtstudio-Korrespondent zum Beispiel noch zu Bonner Zeiten. Und das Wissen aus all diesen Erfahrungen zusammen zapfe ich jetzt an. Hallo Friedbert, schön, dass du da bist.
Hallo Sandra, grüß dich.
Wir starten jetzt mal bei den Basics. Warum ist das interessant, warum ist das wichtig, dass König Charles III. Heute im Bundestag gesprochen hat?
Also ich glaube, dass einfach, man hat nur in die Gesichter der ganzen Abgeordneten schauen müssen, als King Charles anfing, auf Deutsch seine Rede zu halten. Er hat immer hin und her geswitcht. Da ging ein Strahlen auf alle Gesichter. Also Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, hat gestrahlt. Alle irgendwie waren, ich will jetzt nicht sagen beseelt, aber fanden das doch irgendwie nett und eine tolle Geste von Charles, dass er das so viel gesprochen hat. Also es ist die erste große Auslandsreise von King Charles. Die erste sollte eigentlich nach Paris sein. Also wir sind da zufälligerweise auf die Überholspur gekommen, weil es in Paris nicht ging wegen der ganzen Streiks. Also klar, es ging um die deutsch-britischen Beziehungen. Die sind angeschlagen und das sollte gut Wetter gemacht werden.
Aber was dann jetzt heute Mittag schon ins Auge stach, es waren ja wirklich alle da. Bundespräsident, alle Spitzen der Verfassungsorgane, Bundesverfassungsgerichtspräsident, der Bundesratspräsident, auch die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten waren ja da. Mir ist jetzt spontan kein Termin eingefallen, vielleicht noch abgesehen von der Trauerfeier neulich für den früheren Papst Benedikt, der so hochrangig besetzt war. Ist das nicht doch auch ein bisschen komisch?
Also es fällt natürlich auf. Also das, da ist diplomatisch alles aufgefahren worden, was die deutsche, was das Protokoll hergibt vom Bundespräsidialamt, von der Bundestagsverwaltung. Dann, dass es den militärischen Empfang gestern gegeben hat am Brandenburger Tor, hat es ja noch nie gegeben. Das ist das erste Mal für einen ausländischen Staatsgast. Normalerweise findet das vor dem Schloss Bellevue statt. Also man hat alle Register gezogen. Ja, ist es zu viel? Nein, ich meine nicht, denn es geht um viel. Es geht nicht darum, irgendwie bei einem König herumzuscharwenzeln, sondern es geht darum, dass nach dem Brexit Deutsche und Briten, die doch eigentlich immer ein sehr gutes Verhältnis hatten, und da lag jetzt doch ziemlich viel im Argen und es soll besser werden und die Chancen jetzt ohne Boris Johnson sind ja auch viel besser. Und deswegen finde ich, hat man alles aufgeboten, was da ist, alle Register gezogen, um hier wirklich zu sagen, liebe Briten, liebe Britinnen, wir mögen euch, wir wollen, dass ihr bei uns seid.
Wobei, ich nerv jetzt noch mal so ein bisschen als Republikanerin rum, sich ja schon die Frage stellt, der Mann kommt als König, er ist nicht gewählt, um es noch ein bisschen technischer zu sagen, er hat keine demokratische Legitimation. Warum dann diese allerhöchste Ehrerbietung?
Ich habe gelesen, dass in der Linke gab es wohl die eine oder andere Stimme. Martin Schirde war der Vorsitzende, einer der beiden Vorsitzenden, hat gesagt, wie kann das sein, der Mann ist nicht gewählt und wir sollen dann den roten Teppich für den ausrollen. Ich sag mal, wenn wir nicht den roten Teppich ausgerollt hätten, das wäre eine Beleidigung gewesen, das wäre ein Affront gewesen. Jetzt, ja, zu Recht von dir die Frage, dann aber das volle Geschirr jetzt, warum das? Ich sehe das immer so, dass es geht nicht um diese eine Person. Diese eine Person ist sozusagen der Fokuspunkt von, ja, sehr, sehr vielen Briten. Und da will man rangehen. Und wenn du jetzt in Großbritannien sagen würdest, der ist ja nicht gewählt, ja, aber das Unterhaus hat jederzeit die Möglichkeit, die Monarchie abzuschaffen. Und alle Umfragen zeigen höchste Zustimmungsraten, höher als für jede gewählte Regierung in Downing Street.
Wir gehen weiter zu den Inhalten. Was würdest du sagen, was waren die wichtigsten Botschaften heute von König Charles?
Also, es war nichts Überraschendes dabei. Die wichtigsten Botschaften waren gewesen, ja, er hat einmal gesagt, wir wollen unsere Freundschaft erneuern. Da wird jetzt ein bisschen an dem Wort, glaube zu Recht herum interpretiert, erneuern. Da war also etwas, was die Freundschaft ein bisschen belastet hat. Dann hat er ja in seiner insgesamt recht launigen Rede auch, aber das ist so etwas, was das Repertoire, wenn man in Großbritannien eine Rede hält, da werden natürlich Bonbons erwartet, Witz, Humor, das muss sprühen, das darf nicht so streng akademisch sein, wie wir Deutschen das da manchmal machen, hatte er dann auch den Satz gesagt, wir haben viel über uns gelacht und miteinander gelacht. Ist auch so ein bisschen, ja, die Briten kriegen genau mit, die britische Botschaft, und die melden das ins Foreign Office und Buckingham Palace, die kriegen natürlich genau mit, dass wir uns hier wahnsinnig aufgeregt haben über die Briten und ihren Brexit und dann auch über Boris Johnson gelacht haben und verspottet haben und so. Das ist alles registriert worden und das, glaube ich, war das Wichtigste in der Rede gewesen, zu sagen, Leute, lasst das jetzt hinter uns bringen. Sache ist gelaufen. Natürlich hat er nicht gesagt, jetzt haben wir einen vernünftigen Premierminister. Ich glaube, er denkt es aber. Und lass uns nochmal von vorne erneuern.
Dear, oh my dear, sage ich nur. Das war doch seine Begrüßung, ne? Als Liz Truss, die Kurzzeitministerpräsidentin.
Stimmt. Genau, er hat das Elend geahnt.
Also es gab Schmunzeln, aber es gab natürlich auch große, ernste, schwere Themen. Und da ist jetzt als erstes natürlich mal der Ukraine-Krieg zu nennen. Er hat daran erinnert, dass seitdem er das letzte Mal im Bundestag gesprochen hat, was ja am Volkstrauertag 2020 war, dass inzwischen jetzt, so sagt er es, der Ungeist des Krieges jetzt wieder in Europa sei. Und dann würde ich mit dir gerne noch eine Passage anhören, die ich sehr spannend fand.
Deutschland und das Vereinigte Königreich haben eine wichtige Führungsrolle übernommen. Als größter europäischer Geber für die Ukraine haben wir entschlossen reagiert und Entscheidungen getroffen, die früher vielleicht unvorstellbar gewesen wären.
Das ist ja total interessant, dass er von einer Führungsrolle, von einer gemeinsamen Führungsrolle spricht. Da gibt es ja gerade in Deutschland sehr große Diskussionen drüber. Denkst du, das ist vielleicht auch ein Wink mit dem Zaunfall?
Absolut, das glaube ich 100%. Wir müssen uns ja vor Augen halten, diese Rede hat Charles nicht selbst geschrieben. Reden für den Monarchen oder früher die Monarchin werden geschrieben von dem Büro des Premierministers, vom Foreign Office. Dann guckt der Charles nochmal drüber, vielleicht hat er ein paar Änderungen gemacht. So, die Botschaft ist, dass die Briten sich wünschen, die britische Regierung, er ist quasi ein Emissär der britischen Regierung. Die britische Regierung wünscht, dass Deutschland in Sachen der Ukraine eine Führungsrolle einnimmt. Und man kriegt natürlich ganz genau mit, dass es hier in Deutschland etwas andere Diskussionen gibt. In Großbritannien ist die Unterstützung für die Ukraine jedem Waffenlieferung völlig, völlig unumstritten, von links bis nach rechts. Hier in Deutschland haben wir 1945 und davor den Krieg mit Russland gehabt, eine ganz andere Perspektive. Die Briten fordern uns auf, bleibt bitte bei der Stange. Sie wollen ja, dass wir mehr tun, dass wir eine Führungsrolle übernehmen. Militärisch, er hat ja von Geld geben gesprochen, dann danach von militärisch. Es fällt uns wahnsinnig schwer und die Briten wollen aber, dass wir es tun.
Und dann hast du mich noch auf einen anderen Aspekt hingewiesen. Ging auch um den Krieg, aber ganz anderer Kontext. Die wechselvolle Geschichte auch im letzten Jahrhundert. Die Nationalsozialisten, die Europa mit Krieg überzogen haben und die Briten, die da eben in der Rolle waren, die Nationalsozialisten zurückzuschlagen. Allerdings ja auch mit dunklen Kapiteln, ne, wenn wir an die Dresdner Bombennacht denken. Und da sagst du, hat es in der Rede jetzt ein ganz spannendes Signal gegeben. Was war das?
Also das Signal war, dass er seine Familie, ihre Bande erwähnt hat, dann, wenn man sich vorstellt, sein Vater, Prinz Philipp, hat für die Royal Navy im Krieg gekämpft gegen die eigenen Schwäger, die seine Schwestern geheiratet hatten, Deutsche, also deutsche Nazis. Unfassbar, wie die britische Familie, also selbst Teil natürlich dieser Kriegserinnerung gewesen ist und hat das nochmal betont, seine Mutter und seine Vater, die Kriegsgeneration. Und dann finde ich eben doch bemerkenswert, dass er morgen in Hamburg mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zur Nikolaikirche geht, zum Mahnmal an die Opfer 1933 bis 1945, aber natürlich Mahnmal auch der schlimmen Bombennächte in Hamburg. Und da geht King Charles weiter als in der Vergangenheit. Die Queen hatte sich 1965 nicht entschuldigt für die Bombenangriffe. Und jetzt wird hier immer so Schritt für Schritt weiter, jetzt wird ein Kranz niedergelegt in Hamburg, doch für die Opfer der britischen Bombenabwürfe über Hamburg. Das finde ich schon bemerkenswert. Damit geht die britische Regierung wieder in Gestalt des Königs auf uns Deutsche zu und streckt die Hand aus.
Interessantes Signal, wobei dann natürlich auch, wie bei anderen Themen auch, sicherlich der Fortgang der Zeit da wahrscheinlich geholfen hat und auch ja, ein Generationswechsel ist es ja gewesen.
Absolut. Das war 1965 und wenn so viele noch lebten, die das erlebt haben, diesen Schrecken, den es ja auch in London gegeben hat, wie viel, halb London ist zerstört worden, nicht halb London, 40.000 Tote hat es gegeben insgesamt durch die deutschen Bombenangriffe, da hat niemand Verständnis dafür gehabt, wenn jetzt die Queen hingegangen wäre und hätte sich bei den Deutschen entschuldigt. Wieso entschuldigen wir uns bei den Deutschen? Hast völlig recht, es ist eine neue Generation. Das tritt weiter in den Hintergrund und dann kann man die Größe zeigen. Ja, wir haben so viel unendliches Leid gebracht über Hamburg und Dresden und Köln, viele andere Städte.
So, und jetzt noch der große Schritt zu einem ganz anderen Thema, bei dem wiederum der Fortgang der Zeit nicht hilft, sondern gerade Teil des Problems ist oder besser gesagt auch das Tempo, wenn wir auf den Klimaschutz schauen. Da bin ich kurz vor dem Auftritt von Prinz Prince Charles, sage ich immer noch, also von King das, Charles dem Dritten.
Das passiert mir auch, ist mir heute Morgen passiert.
Genau, bisher hast du es aber sehr wacker durchgehalten. Also König Charles natürlich. Da habe ich ein Interview gesehen mit Renate Künast, grüne Bundestagsabgeordnete, ja bekanntlich, frühere Umweltministerin und was ich jetzt zumindest noch nicht wusste, ihres Zeichens auch Sammlerin von Royals-Tassen. Die habe ich im Phoenix-Interview gesehen und da hat sie diese Erwartung geäußert.
Er ist ja so ein bisschen ein grüner König, ja, selber Ökobauer, hat sich mit Architektur, mit jungen Menschen und ihren Lebenschancen beschäftigt. Also warte ich auf ein paar sinnstiftende Sätze.
So, und das habe ich jetzt natürlich nicht in unseren Podcast genommen, weil es Renate Künast war, sondern weil sie da sicherlich auch die Erwartung für viele andere Beobachterinnen und Beobachter formuliert hat. Findest du, König Charles hat das bedient?
Nein. Das hat er nicht. Er hat das Thema gestreift. Klimaschutz auch da, dass wir da gemeinsame Verantwortung übernehmen sollen, Brite und Deutsche. Aber das war kein Hauptthema. Das hat er nicht elaboriert. Ich glaube, dass da die Sorge bei denjenigen, die die Rede geschrieben haben, stand, er darf sich da nicht vor dem heimischen Publikum zu sehr exponieren als der grüne König. Also er ist der König für alle in Großbritannien und nicht nur der grüne König. Deswegen hat er den Ball da flach gehalten. Aber ich glaube, er hat sich ja mit Annalena Baerbock und Robert Habeck getroffen und er will, glaube ich, auch einen Bio-Bauernhof besichtigen. Also da setzt er schon noch ein paar Akzente.
König Charles III. Zu Gast im Bundestag, beobachtet von Friedbert Maurer für uns. Vielen Dank dir.
Sehr gerne. Ich bringe dir vom nächsten London-Besuch gerne eine Tasse
auf
mit,
wenn keinen du Fall. Möchtest. Wenn die dann runterfliegt, kann keiner garantieren. Viele sind erbost, andere freuen sich über Arbeitsplätze und die Republikaner sind auch dafür. Das war vor einigen Tagen die Kurz-Zusammenfassung aus der Süddeutschen Zeitung zum Streit um das Willow Project im US-Bundesstaat Alaska. Unter dem Eis liegen dort hunderte Millionen Barrel Öl, also der Energieträger, von dem die Menschheit eigentlich mittel- oder langfristig weg will wegen des Klimaschutzes. Und dazu kommen natürlich vor Ort noch Naturschutzargumente und Gegner wollen darum, dass das Öl bleibt, wo es ist. Aber noch sind die Abhängigkeiten von fossilen Energieträgern ja unbestreitbar. Und im Moment sieht es auch eher nicht so aus, als würde das Öl dort unter dem Eis bleiben. Denn US-Präsident Joe Biden hat kürzlich entschieden, dass er das Projekt nicht stoppen wird. Erklärt mir jetzt genauer Claudia Sarre, unsere Korrespondentin in Washington. Hi.
Hallo.
Das Willow Project, was genau ist das?
Nun, das Willow Project ist ein gigantisches Ölbohrprojekt ganz oben im Norden Alaskas, dicht am Arktischen Ozean. Und dort will der Ölkonzern ConocoPhillips zukünftig nach Erdöl bohren. Und zwar 180.000 Barrel Öl am Tag, sagt er. In den nächsten 30 Jahren soll also eine gigantische Menge, Millionen Barrel an Erdöl dort gefördert werden. Dafür will er 3 Ölbohrplattformen bauen und natürlich die ganze Infrastruktur drumherum, Pipelines, Straßen, Landepisten, Brücken und all sowas. Und eigentlich wollte er sogar 5 Bohrplattformen dort bauen, aber die US-Regierung hat jetzt eben nur noch 3 Plattformen genehmigt.
Und vorangegangen ist, kann man schon sagen, ein jahrelanges Gezerre. Der frühere US-Präsident Trump wollte das. Joe Biden hat im Wahlkampf eigentlich versprochen, neue Bohrplätze in empfindlichen Ökosystemen zu verbieten. Und erzähl uns das nochmal genauer, was müssen wir über die Vorgeschichte wissen?
Ja, tatsächlich gab es da ein langes Hin und Her. Also dieser Konzern ConocoPhillips hat diese Pachtflächen dort oben in Alaska schon 1999 gekauft, also vor über 20 Jahren, hat dann Probe gebohrt, hat dann festgestellt, dass es dort eben gigantische Ölreserven gibt und hat dann 2018 beim Innenministerium in Washington eine Genehmigung beantragt, also eine Genehmigung, um dort nach Öl zu bohren. Und die wurde wurde dann auch erteilt, 2020, nämlich unter der Trump-Regierung, sozusagen in seinen letzten Monaten. Und Joe Biden hat dann schon im Wahlkampf natürlich sich positionieren wollen als der nächste Klimaschutzpräsident, hat dann zigmal gesagt, no more drilling on federal land, also kein Bohren nach Öl mehr auf Land, das dem Bund gehört, wenn ich mal Präsident bin. Das war wirklich eines seiner zentralen Wahlkampfversprechen. Das hat er zigmal wiederholt und nun hat er dann doch jetzt vor ungefähr 2 Wochen am 13. März die Genehmigung für dieses Projekt gegeben.
Und wie hat er das dann begründet?
Nun, es kam wirklich so raus, als hätte er offensichtlich keine andere Wahl gehabt. Es gab ja nun mal diesen langfristigen Pachtvertrag, der schon über 20 Jahre alt ist. Und offensichtlich, wenn die US-Regierung jetzt dieses Projekt wirklich verboten hätte, dann hätte dieser Konzern ConocoPhillips womöglich geklagt und dann vermutlich auch Recht bekommen. Also ich nehme mal an, die US-Regierung hat gewusst, wenn sie das Projekt jetzt wirklich nicht genehmigt, würde das für sie sehr, 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 sehr viel Geld kosten und dieses Risiko wollte man vermutlich nicht eingehen. Aber es gab natürlich auch noch andere Argumente dafür, denn wir wissen alle, mit dem Ukraine-Krieg ist die Energieversorgung weltweit sehr, sehr schwierig geworden und für Joe Biden ist es natürlich auch wichtig, die Energieunabhängigkeit der USA zu sichern in diesen Zeiten. Das bedeutet natürlich, man muss und man will auch die eigenen Energiequellen nutzen. Man möchte nicht von anderen abhängig sein. Man möchte natürlich auch die Energiepreise niedrig halten, denn mit Benzinpreisen werden ja hier in den USA Wahlen gewonnen. Spritpreise sind ungeheuer wichtig und außerdem ist natürlich der Bedarf nach Öl hier in den USA riesig, nach wie vor sehr groß, denn so eine Energiewende passiert natürlich nicht von heute auf morgen und viele Experten sagen auch, also wenn das Öl nicht in den USA gefördert wird, dann kommt es eben von woanders her, dann wird es importiert aus Venezuela oder auch aus Saudi-Arabien oder sonst woher. Und dann ist es eben doch besser, es zu Hause im Land zu fördern.
Das ist das eine große Argument pro dieses Willow Projects. Wenn wir nach Alaska gehen und uns vor Ort umschauen, dann fällt uns natürlich sofort dieses Argument ein, das in der, naja, sagen wir mal, ungefähren Nähe liegt, nämlich Arbeitsplätze, die natürlich an so einem großen Projekt dann auch hängen. Wie dringend werden die da gebraucht in der Region?
Dringend, sehr dringend, denn Alaska und seine Bevölkerung sind ja voll und ganz von der Ölindustrie abhängig, vor allem natürlich auch von den Steuereinnahmen, die die Ölkonzerne dort generieren. Ohne die könnte der Bundesstaat dort nicht überleben. Und deswegen kommt dieses Willow Project bei einem Großteil der Bewohner, sage ich mal nicht bei allen, aber bei einem Großteil Bewohner auch sehr gut an, vor allem auch bei der indigenen Bevölkerung, denn es hängen natürlich sehr viele Arbeitsplätze dran, zum Beispiel das Projekt. Also das Bauprojekt an sich würde 2500 Arbeitsplätze generieren. Das sind natürlich zeitlich befristete Arbeitsplätze. Aber dann langfristig gäbe es wohl auch rund 300 Jobs und natürlich gut bezahlte Jobs in der Ölindustrie. Und genau deswegen ist natürlich auch die indigene Bevölkerung dafür. Denn dort oben in der Arktis gibt es ansonsten nicht viel, womit man Geld verdienen könnte. Und deswegen ist zum Beispiel auch die Demokratin, die Kongressabgeordnete Mary Peltola, die ebenfalls selbst eine Ureinwohnerin ist, für dieses Projekt, obwohl sie sogar auch Umweltschützerin ist. Aber sie sagt, für viele Menschen dort oben in der Arktis ist dieses Willow Project die einzige Chance, aus der Armut herauszukommen.
Ja, die Argumente, die stehen sich da wirklich gegenüber. Und jetzt würde ich mit dir mal rübergehen, eben zu den Gegnerargumenten. Also das eine, ich hatte es ja auch schon fast skizziert, liegt auf der Hand. Der Klimaschutz erfordert es ja, dass die Menschen ohnehin wegkommen von den fossilen Brennträgern. Aber wenn wir uns nochmal das Ökosystem vor Ort anschauen, Alaska, ich denke an Schnee und Eis. Was macht dieses Ökosystem dort jetzt so wichtig oder vielleicht auch einzigartig?
Nun, das Einzigartige ist, glaube ich, es ist tatsächlich die größte zusammenhängende Fläche an unberührtem Land, die es derzeit noch in den USA gibt. Sonst gibt es so etwas nicht wie dort oben, ganz in der Nähe des Arktischen Ozeans. 93 Millionen Hektar unberührte Natur. Das Ganze nennt sich das National Petroleum Reserve. Also, du hast es gerade auch schon gesagt, es ist Permafrost-Tundra-Gegend mit einzigartiger Natur, natürlich einzigartige Tierwelt. Zum Beispiel gibt es dort oben noch Karibu-Herden, das sind Rentiere und sonst allerdings auch nicht sehr viel. Aber man kann sich vorstellen, dass eben der Bau von Ölbohrplattformen dort oben und dazu noch die nötige Infrastruktur einen Großteil dieser unberührten Natur natürlich zerstören wird. Ein Beispiel zum Beispiel, von dem ja immer die Rede ist, also es müssen natürlich auch viele Pipelines gebaut werden, um dieses Rohöl dann in die Raffinerien im ganzen Land hier in den USA zu transportieren. Und so eine Pipeline generiert offensichtlich sehr viel Wärme und das wiederum würde dann zum Auftauen der Permafrostböden führen.
Also die unberührte Natur, die wäre nicht länger unberührt, sondern berührt, würde dann gar nichts mehr davon übrig bleiben? Oder geht es um, ja, sozusagen einen Teilbereich?
Es geht natürlich nur um einen Teilbereich, das ist klar. Es gibt ja auch Analysen der US-Regierung, inwieweit die Umwelt sozusagen geschädigt würde. Und diese Analysen sagen, das Ganze ist gar nicht so schlimm. Aber es geht natürlich nicht auch nur um die Schäden für die Umwelt dort oben, sondern eben auch, dass das ganze Projekt eben auch nicht gut ist fürs Klima. Also auch da gibt es Schätzungen, dass dieses Projekt in den nächsten 30 Jahren rund 260 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid ausstoßen wird. Also das sind klimaschädigende Treibhausgasemissionen und die tragen natürlich zur globalen Erderwärmung bei. Die tragen zum Klimawandel bei und das möchte man natürlich auch unter allen Umständen vermeiden.
Und jetzt geht es auch juristisch quasi in die Vollen. Kritiker haben ja vor einigen Tagen Klage eingereicht. Wie viel Aussicht auf Erfolg hat die?
Das ist wirklich schwierig zu sagen. Ja, es gibt zwei verschiedene Klagen, einmal von den Umweltverbänden, aber auch von indigenen Gruppen, die das zum Teil auch nicht wollen, weil sie eben ihren Lebensraum dort oben bedroht sehen. Und zum Beispiel die Umweltverbände argumentieren, dass die Umweltanalysen der Regierung falsch sind, dass die Umwelt sehr wohl in Mitleidenschaft gezogen wird und zwar auf drastische Weise, die nicht wieder zurückgenommen werden kann, langfristig auch nicht. Und die große Frage ist jetzt eben, ob sie mit diesen Klagen durchkommen. Es gab schon mal einen ähnlichen Fall vor 2 Jahren. Da hat ein Bundesgericht das Willow Project gestoppt, vorerst gestoppt, muss man natürlich sagen. Und das könnte natürlich diesmal auch passieren, weiß man nicht. Aber das würde dann auch nur eine Verzögerung bedeuten. Das würden wahrscheinlich noch mehr Analysen gemacht werden müssen. Aber ich nehme mal an, ganz und gar blockieren können sie das Projekt vermutlich nicht.
Und wie sieht es mit der politischen Seite aus? Jetzt hat es Joe Biden und seine Administration ja gerade erlaubt. Aber es läuft jetzt im Moment natürlich auch der Protest hoch auf Social Media. Kommt da noch mal eine Dynamik rein?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Der Protest läuft und zwar schon seit Wochen. Der spielt sich hier vor allem in den sozialen Netzwerken ab, in TikTok. Ein paar Demonstrationen gibt es auch hier in Washington vor dem Innenministerium, aber die Demonstranten kann man wirklich an 2 Händen abzählen. Ja, also das Ganze läuft und ich denke mal, es wird jetzt nicht mehr an Fahrt aufnehmen. Es war vor allem der Fall, bevor die US-Regierung eben ihre Genehmigung gegeben hat. Man hat eben alles versucht, um dieses Projekt zu stoppen. Es gibt überall Initiativen. Gen Z ist das vor allem, die da protestieren. Natürlich junge Leute, denn sie fühlen sich ja auch verraten auf eine Art. Denn sie haben ja alle Hoffnungen gesetzt auf Joe Biden, ihren Klimaschutzpräsidenten. Sie haben gehofft, dass er was tut fürs Klima und das tut er ja auch, aber eben nicht bei diesem Projekt. Das heißt also, die US-Regierung, Joe Biden, muss jetzt da so eine Art Gratwanderung hinkriegen. Er will natürlich diese jungen Klimaschützer nicht verprellen. Das könnten ja seine zukünftigen Wähler sein. Aber auf der anderen Seite bei diesem Projekt hier beim Willow Project hat er nun mal keine andere Wahl. Da musste er zumindest 3 Ölplattformen genehmigen. Und allerdings könnte es natürlich sein, dass seine Wähler ihm das nicht verzeihen werden.
Jetzt würde ich mit dir gerne noch den ganz großen Bogen schlagen. Die USA wollen ja bis 2050 klimaneutral werden. Und also gerade angesichts solcher Projekte fragt man sich natürlich, geht es denn überhaupt voran auf dem Weg zu diesem Ziel? Wie weit sind die USA?
Ja, das ist natürlich ein sehr ehrgeiziges Ziel, was auch hier im Land von vielen angezweifelt wird, ob das überhaupt zu erreichen ist. Also bis 2030 wollen die USA zumindest erstmal ihre schädlichen Treibhausgasemissionen um 40% senken. Das ist noch möglich, heißt es hier. Die USA werden zumindest in der Lage sein, 80% ihres Stroms bis 2030 ohne fossile Brennstoffe zu produzieren. Da gibt es jetzt eine aktuelle Studie, die das vorhersagt. Ob es dann dazu kommt, weiß man natürlich nicht. Fakt ist, dass der Präsident natürlich eine Menge tut. Er hat jetzt dieses Inflationsreduktionsgesetz aufgelegt und da werden Milliarden in erneuerbare Energien investiert, auch in den Ausbau der E-Mobilität. Das sind natürlich alles erste Schritte, aber ich würde sagen, ob die USA das nun wirklich schaffen, bis 2050 klimaneutral zu werden, hängt im Wesentlichen davon ab, wie die Wahlen ausgehen werden in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten. Wenn wir erstmal auf nächstes Jahr gucken, 2024, da ist natürlich die große Frage, wird Joe Biden dann nochmal gewählt? Falls ja, falls er überhaupt antritt, könnte er natürlich viele seiner angefangenen Initiativen weiterverfolgen und auch ausbauen. Sollte das nicht der Fall sein und sollte eventuell ein konservativer Präsident ins Weiße Haus einziehen, zum Beispiel Ron DeSantis oder Donald Trump nochmal, dann kann man sicher sein, dass sämtliche Umweltauflagen und Regularien wieder rückgängig gemacht werden. Und dann ist natürlich eine solche Klimaneutralität nur sehr, sehr, sehr schwer zu erreichen.
Claudia Sarre in Washington, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne. Tschüss.
Und das war der Tag heute am 30. März 2023. Malte Hennig war heute mit mir im Team. Lob oder Kritik oder Lob und Kritik, gerne wie immer an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Sandra Schulz. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss.